Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages, powered by Optimum Performance. Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements, die es dir ermöglichen, im Alltag dein Bestes zu geben. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß! Alright, also neue Woche, neues Glück. Heute wieder eine neue Folge mal mit einer Person, die ich schon länger im Podcast habe. Vor ein paar Wochen habe ich sie live gesehen, beziehungsweise live im Stream vom Sport. Also irgendwie hat das jetzt alles so gut gepasst. In dem Sinne freue ich mich erstmal zu begrüßen Maren Haberstroh aus Rodgau.
Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
Hallo Maren. Also wir haben natürlich einiges an Gemeinsamkeiten, weswegen du auch so interessant für mich geworden bist. Also neben dem Sport auch noch ein paar andere Dinge, auf die wir vielleicht später noch eingehen. Aber zunächst mal werden dich bestimmt viele Leute, die hier zuhören, kennen aus dem sportlichen Bereich, denn du bist auch im CrossFit und in der funktionellen Fitness unterwegs. Also viele Hörer, die hier öfter mal einschalten, kennen da mit Sicherheit schon vielleicht auch dich. Und die, die dich noch nicht kennen, die werden dich heute ein bisschen näher kennenlernen. Erzähl uns doch mal ganz kurz so ein bisschen was, so ein paar Eckpunkte über dich, Maren, was du so machst und ja.
Ja, gerne. Also ich bin 28 Jahre alt, noch, also in 8 Tagen dann nicht mehr. Aber ich komme ja aus der Nähe von Frankfurt am Main, also so ein bisschen südlich von Frankfurt, genau Rodgau, wie du schon gesagt hast, ein kleines Örtchen. Und ja, ich habe eigentlich so nach meinem Abi, habe ich angefangen zu studieren, Sonderpädagogik, also Lehramt an Förderschulen für Körper- und geistig behinderte Kinder mit den Fächern Sport und Deutsch. Mhm. Und ja, bin jetzt seit Februar mit meinem Referendariat durch und habe jetzt ganz frisch quasi seit 6 Wochen meine erste eigene Klasse übernommen, die ganz kleinen, auch erste Klasse eben. Mhm. Und ja, und bin happy, diesen Job auch machen zu dürfen. Und ja, nebenher, wie auch immer nebenher oder in Kombination, mache ich trotzdem auch noch relativ leistungsorientiert CrossFit.
Ja, also da kommen wir schon zu allen Parallelen, die es eigentlich so momentan zwischen uns beiden auch gibt. Also erstmal der Sport ist auf jeden Fall, glaube ich, die Passion und das Steckenpferd, was uns immer schon unser Leben lang begleitet. Dazu kommt, dass wir ja beide auch offensichtlicherweise Lehrer sind. Witzigerweise haben wir auch gerade im Gespräch, das wusste ich auch noch nicht von dir, dass du eben Lehrerin für Sonderpädagogik bist. Da konnte ich oder durfte ich auch ganz tolle Erfahrungen schon in meiner Schulzeit als Lehrer machen, denn ich habe so ein Projekt begleitet vom Diakonischen Stift, wo wir eben auch mit Kindern, die schwer erziehbar waren, aber auch eben körperliche oder geistige Behinderungen hatten, zusammen so ein Projekt gemacht haben mit unseren 8. Klassen der Schule. Also ganz, ganz toll und super, dass es Menschen gibt, die sich auch dafür so einsetzen. Ja, Maren, das hast du ganz kurz erzählt. Also ich stelle mir erstmal vor, ich frage mal ganz kurz jetzt in die Runde. Das erste Schuljahr hat jetzt quasi begonnen seit 6 Wochen, wie du schon gesagt hast. Als Lehrer, der nach dem Ref anfängt, wie fühlst du dich gerade?
Ja, also ich habe ja jetzt Ferien, Herbstferien, 2 Wochen und ich muss tatsächlich sagen, ich bin erstmal froh. Das hört sich schlimm an. Nee, also die ersten Wochen waren einfach unheimlich turbulent, weil es kommt halt so viel Neues auf einen zu. Man ist auf der einen Seite ja direkt aus dem Ref ist man super motiviert und will viel machen, will alles umsetzen, was man auch gelernt hat und hat ja auch einfach Bock drauf, jetzt endlich mal so sein eigenes Ding zu machen. Auf der anderen Seite kommt halt einfach alles Neue auf einen zu, die Elternarbeit und eben gerade bei mir in der Schule, weil ich nur 6 Kinder in der Klasse habe, die aber alle therapeutisch noch versorgt sind oder auch medizinisch, bin ich da eben auch ja mit allen anderen Therapeuten und einfach so interdisziplinär mit vielen in Kontakt und das ist einfach so in den ersten Wochen war das eben sehr geballt und musste man manchmal nicht so ganz so einem der Kopf steht, aber
ja. Ja. Ich kann mich da sehr gut zurückerinnern an meine erste Zeit. Ich glaube, die erste Spanne so bis zu den ersten Herbstferien war es so, du warst eigentlich komplett irgendwie von nach der Schule, warst du direkt beschäftigt mit der Vorbereitung für den nächsten Tag und die Nachbereitung noch irgendwas und man kam irgendwie so gar nicht zur Ruhe. Also ich kann das sehr gut nachempfinden. Ja, ich kann aus der Erfahrung sagen, es wird besser auf jeden Fall. Also spätestens im nächsten Jahr bist du schon gewöhnt an die Sachen, weil du sie kennst. Ja. Genau, das wird das ein bisschen stressfreier. Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen zu, du hast ja gesagt, du bist auch Sportlehrerin für Sonderpädagogik. Da war ja mit Sicherheit auch ein Ausbildungsaspekt bei dir, war mit Sicherheit auch eben die Arbeit mit geistig oder auch körperlich behinderten Kindern. Sag mir mal ganz kurz, Wie ist das in der Umsetzung? Jetzt geht ihr in eine Sporthalle bei dir oder macht ihr das zum Beispiel auch im Kassenraum?
Ja, ganz unterschiedlich, aber wir gehen eigentlich schon. Also, wir haben eine große Turnhalle, ganz normal in der Schule. Wir haben auch ein eigenes Therapie-Schwimmbecken, so ein kleines, wo wir mit jetzt auch gerade eben mit den Kleinen, den Nichtschwimmern halt reingehen. Aber in der Turnhalle kann man sich so vorstellen, wir haben zum Beispiel, hat die Schule auch Jugend trainiert für Paralympics
Ah ja.
und da hatten wir auch eine Mannschaft im Rollstuhlbasketball, die eben da auch gefördert wurde und die da auch schon ziemlich weit gekommen sind. Die haben sich da auch schon qualifiziert und durften nach Berlin fahren. Und also Rollstuhlsport ist so bei uns total angesagt, auch für die, die nicht im Rollstuhl sitzen. Auch alle Lehrer machen da teilweise gerne mal mit. Das ist wirklich lustig. Ja, ansonsten eigentlich alles. Wir machen eigentlich ganz normal Sportunterricht und gucken einfach immer wieder individuell, was weiß ich, wenn wir ein Hockeyspiel machen, dann kriegt eben jemand, der kleiner ist, einen kleineren Schläger oder der im Rollstuhl sitzt, irgendwie einen mit vorne einer anderen Verlängerung oder sowas. Oder wir haben manchmal Tischtennis, das ist dann auch manchmal ja ein sehr schneller Sport. Gibt es dann halt die Möglichkeit, was abzuwandeln, seitlich Banden dran zu machen, die Schläger zu vergrößern, Bälle größer machen, dass sie langsamer sind. So Dinge halt. Also da gibt's
Also ich
keine
stelle mir jetzt
Grenzen.
vor, sorry, dass ich unterbreche, ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn man so eine Vorbereitung macht in so eine Klasse am, sagen wir mal, allgemeinen Gymnasium irgendwo, wie leicht es dann einfach war für mich, eine Sportstunde zu planen, wenn man eben auf diese ganzen Sachen nicht Rücksicht nehmen musste, ne?
Ja, also das ist schon am Anfang so ein bisschen oder manchmal eine Umstellung, wo du dann dir erstmal deine Gruppe dir angucken musst und dann, okay, wie muss ich jetzt was? Also du kannst halt nicht einfach irgendwie Stationen machen und dann denken, dass jeder jede Station machen kann, sondern hast halt einfach spezielle Stationen eher für Rollstuhlfahrer und welche mehr für Läufer und so, dass halt jeder auch so auf seine Kosten kommt.
Ja.
Aber das ist halt total interessant, weil ich muss sagen, ich habe das hauptsächlich einfach direkt in der Schule alles gelernt, also weniger im Studium selbst, sondern einfach, wenn du dann das Kind vor dir hast und dann denkst, okay, was machen wir jetzt? Zum Beispiel hatte ich auch mal das Thema im Ref, Rollbrett fahren, so Rollbrettführerschein machen und so. Und dann gab es natürlich auch viele, die können sich gar nicht von der Stabilität her auf so einem Rollbrett alleine halten. Und dann haben wir halt zum Beispiel einen Kasten umgedreht und den auf dem Rollbrett draufgestellt, dann hat er sich da reingesetzt, dann haben wir den halt gezogen und noch innen drin dann gemerkt, ah, das ist jetzt auch nicht so bequem, da haben wir es noch ausgepolstert. Also
Ja.
man kommt dann halt einfach im Machen auf Ideen und das wird dann einfach auch nie langweilig.
Ja, vielleicht abschließend ganz, ich erinnere mich so gerne an eine Zeit, wo ich dieses diakonische Projekt begleitet habe. Da erinnere ich mich immer gerne dran, wenn wir zusammen mit den Rollis quasi so eine Rampe gebaut haben, wo die Schüler dann dafür verantwortlich waren, eben auch die Verantwortung zu übernehmen, hochzufahren und auch wieder zu gucken, dass eben niemand rausfällt und so weiter. Also ich habe es immer wieder gesagt, diese Erfahrung kann dir nie jemand mitgeben, außer wenn man das selbst erlebt hat und was für schöne Erfahrungen auch damit vorbeikommen. Also das ist eins mit der Sachen, die ich am meisten, glaube ich, auch vermisse, eben diese Kontaktpunkte. Jetzt hast du schon gesagt, Sport, es ist natürlich in dem Sinne auch wichtig, dass die Leute eben mitgenommen werden, dass das auch ein Kernpunkt ist. Für dich ist es so, dass du, glaube ich, mal vom Sport gesehen her aus dem Handball kommst. Und dann später mal so ein bisschen Switch in die Richtung CrossFit. Erzähl mal ganz kurz, Handball, hast du wie typisch, wie man das so kennt, mit 5 musstest du in die Handballhalle mit deinen Eltern?
Nee, tatsächlich nicht so früh. Also ich habe eigentlich viel zu spät angefangen. Also ich glaube, ich habe erst mit, keine Ahnung, 12, 13 oder sowas, erstes Mal was mit Handball zu tun gehabt. Ich habe davor viele andere Sportarten ausprobiert, Kindertouren, Leichtathletik. Mein Bruder war auch Leistungsturner in der ersten Bundesliga sogar. Also da waren wir irgendwie immer viel in der Turnhalle unterwegs.
Geschwommen bist du auch, gell, glaube ich.
Bitte?
Geschwommen bist du auch.
Genau, dann bin ich geschwommen, habe dann vom normalen Schwimmen, was mir dann irgendwann zu langweilig war, habe ich Synchronschwimmen ausprobiert, 2 Jahre. Genau, und dann bin ich plötzlich zum Handball gekommen, da habe über Freunde in der Klasse und so, und das hat mir einfach voll gut gefallen, weil es einfach so ein Mannschaftssport war, aber ich muss dazu sagen, ich bin jetzt eigentlich nicht so die Ballsportlerin, also das ist jetzt eigentlich nicht so mein Talent, würde ich behaupten, aber ich habe das trotzdem mit als längste Sportart dann gemacht gehabt und es war halt einfach wirklich dieses Mannschaftsding, das hat mir da total gut gefallen.
Und dann hast du, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen oder auch gehört habe, schon den Kontakt mit Langhantel oder überhaupt mit Kraftsport erst in der Unizeit gehabt, ne, wie man das oftmals dann auch hat.
Ja, also genau, ich war zwar schon im Fitnessstudio angemeldet, aber da habe ich auch ein bisschen mehr Kurse gemacht, Bauch, Beine, Po und was man nicht so kennt, Fitboxen, so ein Kram. Ja, und im Studium selber war ich dann ziemlich viel, weil ich ja dann auch kein Handball mehr gespielt habe, ziemlich viel im Unikraftraum und habe mich dann so mit Kraftsport ein bisschen mehr befasst. Und da habe ich halt eine Kommilitonin kennengelernt, die dann plötzlich CrossFit da unten gemacht hat, wusste ich noch überhaupt nicht, was das ist. Sie hat auf jeden Fall Double anders gemacht, hat irgendwie die Langhantelstange von unten über Kopf und auf einmal an die Wand und macht Handstand Push-Ups und ich gucke da nur hin, denke mir, was tut sie da? Und habe dann irgendwann sie angesprochen, gemeint, ja, was machst du und was ist das für ein Sport? Und dann hat sie das erste Mal von CrossFit erzählt und mir das Ganze erklärt, die ersten Bilder von irgendwelchen Frauen bei den Games gezeigt und dachte so, wow, crazy. Ja, das war 2016. Ja, und dann fand ich es halt so spannend, dass sie mir dann eigentlich im Unikraftraum die ersten Übungen komplett gezeigt hat. Ich habe von ihr Double Unders gelernt, Handstand Push-Ups. An der Multipresse haben wir Kipping, Pull-Ups gemacht, bis dann irgendwann der Hausmeister kam und gesagt, hört bitte auf, ihr macht
Lass
hier
dir
ein
meine
bisschen
Geräte bitte stehen.
Rückgriff.
Oh Mann. Ja, das sind so die Erfahrungen, die man in einem, so einem Regular Gym macht. Das ist der Moment auch, wo man dann merkt, okay, irgendwann gehöre ich hier einfach nicht mehr rein. Wenn du dann deine Sachen da machst auf diesem Schwingboden vom Yoga, dann Double anders, wo du denkst, so, oh Gott, hoffentlich sagt niemand was. Das ist, ja,
Genau.
diese Erfahrung, ja. Okay, und dann
Ja.
wann kam dann der Switch? Wann bist du zum ersten Mal in die CrossFit-Box gelatscht?
Eigentlich dann Ende 2016, Anfang 2017 so rum. Da habe ich dann, weil ich bin halt, also ich habe in Landau in der Pfalz studiert und bin am Wochenende immer nach Hause gefahren und da hatte ich dann schon irgendwann mal am Wochenende, bin ich dann heim, habe gegoogelt und dann habe ich CrossFit Rottgau gefunden hier bei uns und dann bin ich einfach mal vorbei und dann habe ich da mein Probetraining gemacht und ich glaube, mein erstes Workout war Karen oder so, richtig mies. Konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil meine Beine so wehgetan haben. Aber ja, und da bin ich da hängen geblieben. Also ich bin schon auf dem Heimweg, habe ich schon meinen Freund angerufen, habe gemeint, du musst das auch machen. Das ist einfach so cool. Also ich war richtig geflasht davon, ja.
Ja. Also das ist auch schön zu sehen wieder. Also eigentlich müssten wir Geld verlangen immer für diese Werbung, die wir hier für die Sportart machen. Aber es ist
Ja, das
tatsächlich so, dass
stimmt.
es ist, glaube ich, wirklich, es ist eine Sache, die dich entweder packt die und infiziert die sich oder wahrscheinlich auch gar nicht. Es gibt da wahrscheinlich auch nicht so viel dazwischen. In den meisten Fällen oder wie bei uns ist es so, man hat damit angefangen und es tut einem alles weh. Also mehr, also über ein normales Maß hinaus und man hat irgendwie Bock am nächsten Tag wieder dahin zu gehen. Das ist völlig verrückt. Ja, das
Warum
ist
auch immer.
warum auch immer. Ja. Und dann hat, also was mich jetzt auf jeden Fall interessiert, was ich auch nicht von dir weiß, ist, du hast jetzt dann weiter normale Kurse, also beziehungsweise normale Stunden eben mitgemacht. Und wann hast du denn gemerkt oder gab es so einen Punkt, wo vielleicht jemand zu dir gesagt hat, ey Maren, ich glaube, du könntest da ganz gut werden da drin?
Ja, also das ging alles ja relativ flott. Ich hatte dann das Jahr 2017 habe ich ganz normal die Kurse trainiert und dann so zum Ende des Jahres hin hatte dann also mein Trainer, der Mike, der hat auch schon gesagt, dass er Potenzial sieht und er auch es interessant mal fände, wenn ich vielleicht irgendwann mal Wettkämpfe mache. Da war das in meinem Kopf noch so überhaupt nicht da und dachte auch, nee, also das will ich nicht machen und ich will das einfach nur als Hobby machen. Dann hat aber die Carmen bei uns in der Box, auch ein Mitglied, die hat irgendwann gesagt, so Maren, der German Throwdown steht jetzt dieses Jahr an, Ende 2017, mach doch einfach mal die Quali mit. Ich so, ja, keine Ahnung, irgendwann überredet, hab ich es mitgemacht und habe mich tatsächlich direkt qualifiziert, damals noch Intermediate. Und da bin ich dann auch Letzte geworden vor Ort. Also, aber das war natürlich schon mal so ein mega Ding, also als allerersten Wettkampf den German Throwdown zu machen.
Ja.
Ja, und dann hat es eigentlich schon angefangen. Da fand ich, das hat dann einfach der Ehrgeiz mich gepackt und
Ja.
habe dann einfach Lust gehabt, auch mehr Wettkämpfe zu machen. Dachte, okay, wenn es tatsächlich möglich ist, warum nicht?
Jetzt hast du gerade einen Punkt angesprochen, der für diese Sportart auch ganz als ganz ja, primär eigentlich dafür zählt, ist einmal der Ehrgeiz. Vielleicht hat oder vielleicht kannst du mir das auch ein bisschen was darüber erzählen. was ja in vielen Sportarten auch stattfindet, ist neben Ehrgeiz eben auch dieser Sinn von Fairness. Beim Handball zum Beispiel sieht man das oftmals, dass die Mannschaften im Profibereich in unteren Ligen manchmal nicht, weiß ich noch nicht genau, wie sie es mittlerweile entwickelt hat, aber ziemlich oft auch nach dem Spiel gegeneinander abklatschen und so. Also das kennt man aus jetzt durchaus im Fußball nicht so, aber es ist eben an der Gedanke der Fairness eben sehr groß geschrieben und wo eben Fairness und Ehrgeiz vermischt werden. Und eigentlich sieht man das im CrossFit ja auch. Also du gehst zum Beispiel in eine Class rein und machst eigentlich gegeneinander ein Workout, versuchst schneller zu sein als jemand anders, aber am Ende klatschst du alle ab und ja, alles ist quasi gut. Hat dich auch diese Attribute so ein bisschen gecatcht?
Ja, total. Also ich glaube, gerade CrossFit hat vieles bei mir vereint, was mir an Sport gefällt. Das ist eben einmal der Sport selber, dass er so vielseitig ist, aber vor allem eben auch trotzdem noch dieser Teamcharakter. Also dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist nie alleine, auch wenn jeder für sich selber irgendwie kämpft, ist man am Ende wieder ein Team und wie gesagt, man klatscht sich am Ende ab und man ist auch so ein bisschen füreinander da. Also selbst wenn ja jemand mal früher fertig ist und dann steht die Class um den letzten drumrum ja. Und feuert den an, so, das ist halt, ich glaube, es gibt es kaum woanders. Und das ist schon, also ja, das ist auf jeden Fall etwas ganz Besonderes, finde ich, was den Sport auch ausmacht.
Und vor allem, was ich sehr schön finde, ist eben, dass das auch auf jeder Wettkampfebene quasi stattfindet, das mit dem Anfeuern und Abklatschen. Also ne, selbst bei eurem Wettkampf, worauf wir gleich nochmal zu sprechen kommen, vor 2-3 Wochen, war es auch so, dass die Leute dann, die noch nicht fertig waren, die wurden angefeuert von den Mädels jetzt in dem Fall, die bei euch dabei waren. Und das ist einfach, und das zieht sich auch bis zu den Games quasi hin, dass auch da die Leute und dass dieser Charakter eben nicht flöten geht, auch obwohl es um viel Geld und überhaupt alles geht, das finde ich eben ganz, ganz fantastisch. Vor 2-3 Wochen haben wir gerade drauf schon mal das kurz angesprochen gehabt, war das quasi das Finale vom Bundesverband Fitness, wo du auch mitgemacht hast und bist ja glücklicherweise für uns alle in den Kader der deutschen Nationalmannschaft quasi gewählt worden. Sag mal was dazu.
Ja, voll verrückt. Ich freue mich riesig, dass das tatsächlich noch geklappt hat. Denn ich bin ja vor Ort bei der Deutschen Meisterschaft nur auf Platz 4 gelandet, womit ich ja auch schon sehr, sehr glücklich bin auf jeden Fall. Mhm. Aber trotzdem eben gerade so das Podium verpasst, tut immer ein bisschen weh. Schlussendlich dann trotzdem noch als dritte Frau in den Kader geschafft. Und ja, das bedeutet ja, dass ich dann im Ende November. Mhm. Ja, Ende November, dann nach Schweden fliegen darf mit der Nationalmannschaft quasi und wir dann dort in Schweden bei den World Championships antreten werden. Und das ist irgendwie noch ein bisschen unbegreiflich für mich, aber ich freue mich natürlich, dass ich diese Erfahrung bekomme. Einfach, es ist total toll.
Ja, toll. Also das Erste, wenn ich an Schweden denke, ist, okay, das wird teuer mit dem Flug. Aber gut, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber ich glaube, der erste Gedanke zählt, und zwar, dass ihr eine Sportart vertretet, die vielleicht auch, wenn wir Glück haben, irgendwann olympisch werden könnte. Also zumindest ist ja so, dass auch, glaube ich, das, was da so ein bisschen hinten dran steht und dass eben die ganze Organisationsstruktur darum aufgebaut, als Verbandsebene eben, also dass es eben ein bisschen größer aufgezogen wird, das finde ich schon sehr toll. Und noch toller finde ich natürlich, dass wir auch als Deutschland, als Land quasi da dabei sind und auch einfach so ein bisschen was für unseren Nachwuchs also da tun. Also wirklich Hut ab vor den Leuten, vor Pat und Lazar nochmal, die das so toll aufgezogen haben.
Einfach auch nochmal unterstützen, weil ja. Ich finde nämlich auch, dass der DBV und gerade Pat und Lazar dann eine ganz, ganz tolle Arbeit machen und auch ganz wichtige Arbeit. Und ich einfach das total schön finde, wie sie auch die Athleten dort würdigen und diesen Sport würdigen irgendwie. Und das finde ich, ja.
Genau, also was vielleicht, wenn jemand von euch zugeschaut hat, vor 2 Wochen oder 3 Wochen war jetzt das Finale gerade. Folge kommt ja ein bisschen zeitversetzt, aber ihr könnt mit Sicherheit noch auf dem YouTube-Kanal ein bisschen was finden vom Bundesverband. Wir werden es auch nochmal einfach in die Shownotes reinpacken. Da kann man dann auch Maren nochmal in Action so ein bisschen sehen. Was da wirklich ganz toll war so eine ganz wohlige Stimmung irgendwie, die darüber kam, sogar im Livestream. Ich habe ja da selber zugeschaut auch und weil einfach auch quasi, ihr wart alle bekannt, so jeder, die Pat konnte im Stream ein bisschen was zu euch erzählen, was ihr eben, also was euch ausmacht, nicht nur als, hey, die hatten so und so Backsquad PR, sondern einfach auch persönlich, was euch eben ein bisschen ausmacht. Und das war eben eine sehr, sehr schöne Atmosphäre, die dort transportiert worden ist. Und ja, ich drücke dir auf jeden Fall schon mal ganz fest die Daumen für Schweden.
Vielen, vielen Dank.
Ja, jetzt ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zu Sport, Schweden, Wettkampf und so weiter. Eine Sache, die ich ja vorhin schon erwähnt habe, die uns auch so ein bisschen beide auszeichnet, ist, dass wir ja gläubig sind, kann man glaube ich sagen. Also muss man ja auch, mittlerweile ist es so komisch geworden, wenn man das sagt, als ob man so ein Außenseiter fast schon wäre.
Naja, ich glaube, dass es einfach manchmal noch immer so für manche eine komische Behaftung hat oder sowas, wenn man es einfach selbst von sich sagt, ich bin gläubig. Manche denken dann immer, vielleicht, dass wir denken, wir sind irgendwie besser oder irgendwie sowas in die Richtung. Also es ist ja überhaupt nicht so. Aber man darf es ruhig so betiteln. Also.
Okay. Ja, also es wäre auch verrückt, wenn man sich wegen egal welcher Glaubensgesinnung oder sonst irgendwas irgendwo rechtfertigen müsste. In jedem Fall, also uns beide zeichnet auf jeden Fall aus, dass wir jetzt auch in der heutigen Zeit einfach noch, glaube ich, großen Gefallen dran finden an etwas zu glauben. Und das ist auch das, was man immer wieder mal auch von dir sieht, auch wenn man dich jetzt auf Social Media verfolgt. Was ich einfach unheimlich toll finde, ist, dass du manchmal diesen Bezug einfach auch dazu hast und sagst, ich bin einfach nur, ja, Gott froh im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich heute aufstehen durfte und dass ich einfach gesund bin und auch während dem Training mich nicht verletzt habe. Und ich glaube, das ist so das große Credo, was uns ausmacht, dass wir eben an etwas glauben, dass eben noch etwas Großes dahinter steckt. Und ja, wenn du magst, erzählst du vielleicht so ein ganz bisschen, wie das bei dir überhaupt kam dazu, dass du so einen besonderen Bezug auch dazu hattest.
Ja, also genau. Es ist eigentlich bei mir schon so ein bisschen, dass ich damit groß geworden bin. Meine Mama ist schon lange auch gläubig und glaubt eben an Jesus und hat uns das schon, wir haben eben nach der, also oder vor dem Essen immer gebetet, wir haben vorm Schlafengehen gebetet, das war halt immer so dabei. Aber es war jetzt nie so, dass wir jetzt regelmäßig immer sonntags in die Kirche gehen mussten oder sowas. Also genau, ja, ich bin damit eigentlich relativ locker aufgewachsen, habe aber dann so zu meinem Studium hin das wieder so ein bisschen aus den Augen verloren, habe immer selber dann so gedacht, ach, ich habe das alles im Griff, ich brauche das vielleicht gar nicht mehr so. Habe, glaube ich, aber mich eben auf einen eigenen Weg machen müssen, der ganz abgelöst von zu Hause ist. Und habe während dem Studium auch gemerkt, dass mir was fehlt. Also ich habe dann wirklich mich so auf die Suche gemacht und hatte dann in der Mensa mal zwei Mädels gesehen, die haben vor dem Essen gebetet, sehr offensichtlich, und habe sie dann einfach mal drauf angesprochen. Und dann gibt es ja sogenannte Hauskreise, wo man sich eben, entweder von der Gemeinde oder so, wo man sich einfach zusammen trifft, betet, singt, weiß ich nicht, spricht einfach. Und das war halt unter Studenten, gab es auch solche Hauskreise für Christen. Und da habe ich mich einfach mal mit angeschlossen und habe gedacht, warum nicht mal jemanden so aus meinem Alter und so aus meinem Studium, das halt einfach gut gepasst in dem Moment. Und da habe ich dann wieder so Anschluss gefunden und habe mehr mich mit diesem Thema wieder befasst. Mhm. Und letztendlich ist es einfach etwas, was mich mein Leben lang eben schon begleitet und das einfach für mich nochmal so über allem drüber steht, dass ich weiß, ich habe den Glauben und ich habe eben den Herrn, den ich einfach immer anrufen kann, sage ich mal, zu dem ich beten kann, einmal um mich wirklich zu bedanken, um mir immer wieder klarzumachen, wie gut es mir geht und ja, was man einfach hier hat auf dieser Welt so, aber halt auf der anderen Seite genauso, aber auch anzurufen, wenn es einem nicht gut geht und einfach auch, manchmal kann man es vielleicht gar nicht formulieren in einem Gebet, manchmal ist man so ausgelaugt oder sonst was, aber einfach nur sagt, Herr, hilf mir jetzt, du siehst gerade, wie es mir geht und hilf mir, hier jetzt einen Ausweg zu finden. Ich bin auch jetzt gerade zu nah vielleicht an der Sache dran und kann jetzt gerade gar keinen Lösungsvorschlag finden. So.
Ja, ich glaube auch, es ist eine Sache, die vermutlich uns alle begleitet, auch dass wir ja an etwas prinzipiell an etwas glauben und dass wir eben uns auch oftmals die Hilfe gesucht haben. Als Kinder wird uns das ja oftmals auch gezeigt und egal in welchem Kontext man jetzt ist, also zum Beispiel jetzt im Schulkontext war es so, dass ich ja auch auf einer sehr christlichen Kirche war, in dem es auch zweimal die Woche quasi Andacht immer morgens für die verschiedenen Schülergruppen gab, was natürlich bei vielen Schülern nicht so arg beliebt war, aber trotzdem war es eben was trotzdem seinen bleibenden Charakter irgendwo hinterlässt auch. Und wenn ich jetzt manchmal irgendwo an Weihnachten oder an Ostern in die Kirche gehe, dann denke ich immer wieder, dass das schon etwas ist, was uns alle irgendwie auszeichnet, ob wir es jetzt am Ende annehmen oder vielleicht auch von uns mal eine Zeit lang abstoßen oder für immer abstoßen. Aber der Glaube an sich ist, glaube ich, uns prinzipiell irgendwo eingepflanzt. Und ich glaube, wenn überhaupt, dann entscheiden wir uns ganz aktiv dagegen, dass wir eben vielleicht an etwas anderes glauben. Aber selbst dann glauben wir an irgendetwas.
Richtig. Und ich glaube, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, warum sich vielleicht auch viele dagegen entscheiden, dass wenn man sich dafür entscheidet, man jemanden vertrauen muss. Und man muss eben dem Herrn oder Jesus vertrauen darauf, dass er die Pläne für einen hat, bereits geplant hat und man sich auch dafür öffnet, diese Wege und diese Pläne dann anzunehmen und zu gehen. Und es ist natürlich sehr, sehr schwer für uns Menschen, irgendetwas aus der Hand zu geben, was man plötzlich eigentlich selbst gar nicht mehr so kontrollieren kann. Und es ist ja auch nicht so, dass wenn man gläubig ist, dass man das immer kann, ja. Also
Ja.
da hängt man noch ganz oft eben an seinen eigenen Plänen und ich sollte doch das tun und so. Aber wenn man dann mal wirklich in sich hineinhört und wenn man eben ihm zuhört, dann kann man mal oft spüren oder ja merken, okay, er hat vielleicht doch ganz was anderes für mich vor und vielleicht ist es gerade gut, dass das und das jetzt so und so gekommen ist, auch wenn es im ersten Moment vielleicht erstmal einem nicht gefällt oder man es nicht versteht. Aber das, ja, das ist, glaube ich, etwas, das kann man erst dann erkennen, wenn man sich für diesen Glauben entscheidet.
Ja, du hast auch mal in einem Podcast, in dem du schon mal zu Gast warst, auch nochmal sowas, eine ganz spannende und tolle Geschichte erzählt, in dem nämlich quasi, dass Gott uns je mehrmals am Tag meistens Zeichen setzt oder Zeichen schickt und dass es halt immer ein bisschen drauf ankommt, was man auch daraus macht und ob man das auch als Zeichen interpretiert. Also ich sehe das auch, ich sehe das ähnlich und manchmal finde ich auch, es sind oftmals auch, glaube ich, einfach Proben, auf die er uns stellt und wo er dann sagt, so jetzt gebe ich dir mal diese Aufgabe und das ist jetzt gerade und jetzt passiert dir irgendwas, das, mit dem du eben klarkommen musst, um dich eben auch wieder besser zu machen und daran zu erinnern, dass wir eben alle für uns was einstehen können. Also ich glaube, ich hoffe, dass wir jetzt vielleicht nicht ja, auf euch erschreckend wirken, nur weil wir an etwas glauben, aber es macht in jedem Fall, wenn man sich dafür entschieden hat. Also dieses wohlige Gefühl, das ich jetzt gerade mit dir in dem Gespräch habe, ist, glaube ich, genau das, was du auch damals gesucht hast, als du zum ersten Mal zu diesem Kreis gegangen bist, dass man eben eine Art Gemeinschaft hat. Also so ähnlich wie beim Sport eben auch. Man glaubt ja an verschiedene Sachen. Die einen glauben an den Backsquat PR und die anderen eben an andere Geschichten, ne? Aber
Ja,
hier kommt es
genau.
zusammen.
Ja, genau. Also das kann ich auch nur so bestätigen.
Ist eine Frage, die mich interessiert, also zwei eigentlich noch, die wir haben, und zwar einmal, inwiefern spielt bei dir der Glaube in Verbindung mit dem Sport so ein bisschen eine Rolle? Also ich habe da schon eine Ahnung, aber vielleicht, also es gibt ja manchmal auch Rituale, die man dann vom Sport hat, ob das jetzt nur das Beten ist oder fließt das bei dir so mit ein in den Sport auch?
Ja, definitiv. Also es ist ja so, wenn man irgendwann auch leistungsorientiert Sport macht, dann verbringt man damit sehr, sehr viel Zeit. Das bedeutet, man setzt Prioritäten auf diesen Sport und somit setzt man eben auf andere Dinge keine Priorität. Wie auch immer, ob es jetzt sei, ich schaffe es halt nicht, irgendwie einmal die Woche zum Hauskreis zu gehen, weil ich halt mein Training habe. Das sind alles Prioritäten, die man setzt. Und da habe ich natürlich mich das auch oft schon hinterfragt. Ist es denn wirklich das, was ich so in diesem Umfang machen möchte? Und ich bin einfach im regelmäßigen Austausch mit Jesus und hinterfrage das mit ihm und er gibt mir dementsprechend das Gefühl, ob es noch für mich gut ist oder nicht. Und ich denke mal, für mich ist, finde ich, immer ganz wichtig, der Herr hat uns immer nur diesen einen Körper geschenkt und so sollten wir ihn auch würdigen. Und wenn es eben irgendwann in die Richtung geht, dass man merkt, man macht sich selbst damit kaputt, ob es jetzt psychisch oder physisch ist, dann ist es für mich ganz ein klares Zeichen, dass es nicht mehr gut ist. Aber wenn es so nicht ist, dann ist dagegen meiner Meinung nach nichts zu sprechen. Und für mich bringt halt einfach der Glaube mich immer wieder auch so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen. Also man will ja immer mehr und noch mehr Erfolge und mehr, mehr, mehr. Und irgendwann kann man da eben auch mal schnell den Boden unter den Füßen verlieren. Und mir hilft das Beten oder den Kontakt einfach zum Herrn, dass ich einmal auch einfach wieder dafür dankbar bin, was ich jetzt schon bis hier erreicht habe, dass es meinem Körper gut geht, dass ich gesund bin. Und dass ich aber auch mich nicht von so schlechten Dingen wie eben einem zu hohen Ehrgeiz, Verbissenheit oder Ruhm, irgendwelchen Platzierungen oder so, mich da dann so abbringen lasse und dann irgendwann auch vielleicht zu einem unangenehmen und negativen Menschen werde, sondern dass ich einfach wirklich diesen positiven Blick auf das Ganze und den Optimismus da einfach auch nicht verliere und im Herzen da einfach auch ein guter Mensch bleibe und nicht mich da irgendwie so drin verliere. Und das ist halt ganz wichtig. Und noch ein Punkt, dass es auch wichtig ist, dass ich mich nicht nur über diese Leistung definieren muss, dass ich immer weiß, zu jedem Zeitpunkt, wenn ich irgendwo versagen sollte in Backsquat oder sonst was oder heute ein Training nicht machen kann, bin ich kein schlechterer Mensch, sondern der Herr liebt mich so, wie ich bin. Und das ist halt, es gibt einem so viel im Herzen einfach, dass man weiß, also es gibt einem unheimlich viel Sicherheit und es ist auch viel leichter, finde ich, dann tatsächlich auch mal eine Einheit mal zu skippen oder so.
Ich kann mir keinen besseren Ausklang von diesem Podcast ausdenken als das, was du gerade gesagt hast. Denn es geht nämlich im Endeffekt darum, dass wir uns selbst auch so ein bisschen lieben, wie wir sind und dass wir uns eben nicht so streng miteinander sind oder mit uns selbst sind und dieses Zurückorientieren eben wieder auf einen Ausgangspunkt, ob das jetzt morgens der Bibelvers oder was auch immer ist. Es hilft jedem oder mir auch, sich wieder selbst so ein bisschen zu wurzeln und sie wieder selbst zu grounden. Und ich muss einfach sagen, wir brechen an der Stelle ab, beziehungsweise beenden, weil es einfach das schönste Schlusswort ist, das man so finden kann. Abgesehen davon läuft auch die Zeit ab. Maren, vielen lieben Dank, dass du da warst, für diese tolle Message, die du mit uns geteilt hast und auch ein bisschen was über dich erzählt hast. Ich kann euch nur sagen, checkt auf jeden Fall mal Marens Social Media ab. Ich verlinke das wie immer. Ganz tolle Sportlerin und Athletin, die mit Biss und mit sehr viel Kniff hinten dran. Danke, Maren.
Vielen Dank dir, dass ich da sein durfte.
Okay, also Leute, danke, dass ihr mit uns die Zeit geteilt habt, dass ihr zugehört habt. Wir sehen uns nächste Woche, wenn ihr auch wollt. Bis dann. Ciao, Maren.